Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holy Dog, dem Podcast für alle, die Hunde lieben, präsentiert vom Tiernahrungshersteller Purina. Für Menschen mit einer Behinderung bedeuten Assistenzhunde alles. Sie erleichtern den Alltag und sind Therapeuten auch für Pfoten. Und damit die Hunde echte Partner fürs Leben sein können, brauchen sie natürlich eine fundierte Ausbildung. Die ist aber sehr zeitaufwendig und kostspielig. Und das können sich eigentlich nur Leute mit Geld leisten. Und hier hilft Vita e.V. Assistenzhunde. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der bildet Assistenzhunde aus und stellt Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Behinderung einen vierbeinigen Helfer zur Seite. Wenn ich ganz ehrlich sein soll, vor dieser Folge hatte ich ein bisschen Panik, den richtigen Ton zu treffen. Ja, aber irgendwie auch nur ein bisschen, denn ich würde ja zwei tolle Frauen treffen, die ich schon kenne. Klar, beide leben mit einer Behinderung und sind auf Hilfe und Unterstützung eines Assistenzhundes angewiesen. Die quirlige Frieda bekam ihren ersten Assistenzhund bereits als Kind und Nina hatte gerade mit dem Studium begonnen, als sie sich eingestehen musste, ohne Hilfe nicht mehr klarzukommen. Seitdem sind mehr als 10 Jahre vergangen. Mittlerweile ist Frieda erwachsen und auch Nina hat ihren Weg gemacht, aber leider schreitet bei ihr die Krankheit immer stärker voran. Wir haben uns bei Vita im verschlafenen Hümmerich zusammengesetzt, um euch zu zeigen, wie wundervoll Hunde in unserem Leben wichtige Aufgaben übernehmen können und für uns in vielen Situationen einspringen. Aber auch, wie wichtig es ist, sie dabei nicht als Sklaven oder gehorsamen Befehlsempfänger zu sehen. Wir finden ja, das gilt generell, also es spielt keine Rolle, ob wir mit einer Behinderung leben oder nicht. Ihr trefft jetzt zwei Menschen mit ihren Hundegeschichten, die nachdenklich machen, aber vor allem inspirieren. Und wenn ihr Vita e.V. Assistenzhunde unterstützen möchtet, dann gibt's alle Infos und einen Link nochmal im Infotext für euch. So, wir drei sind schon am Quatschen und ihr seid auch neugierig, da geht's jetzt los. Und ich finde auch immer, man sollte einfach immer anfangen, wenn es am schönsten ist. So wie wir drei jetzt hier. Guck mal, da sitzen schon alle da. Also jetzt letzte Mal übrigens, als ich hier in Hümmerich gewesen bin, da habe ich mit Tatjana Kreitler, und das ist ja die Gründerin und das Mastermind sozusagen von Vita Assistenzhunde e.V. gesprochen, das war 2020. Und Vita feierte mitten in der Pandemie 20-jähriges Jubiläum. So, und jetzt sitze ich mich euch da mit Frieda und mit Nina. Hallo erstmal.
Hallo.
Ich freue mich total. Bei Nina, du hast ein Beatmungsgerät momentan dran.
Genau.
Also, falls irgendwie, ne, man das manchmal hört.
Das ist manchmal ein bisschen nasal.
Ja, bisschen. Du, aber ich finde ich auch manchmal nasal, wenn ich erkältet bin. Aber es klingt schon richtig. Also, und wir sprechen heute über eure Zeit bei Vita. Ihr seid ja eigentlich Vita-Veteranen, kann man sagen, ne?
Alte Hasen, ja.
Ja.
Urgestein.
Frieda, du bist als Kind zu Vita gekommen. Nina, du warst eigentlich schon eine junge Erwachsene, ne, mit einer schweren Einschränkung. Ihr habt nach einer gewissenhaften Vorauswahl jeder am Ende einen Assistenzhund zur Seite gestellt bekommen. Frieda, du hast mit Fellow zusammengelebt und Nina mit Emily. Mhm. Also damit wir uns besser euch als Team vorstellen können. Frieda, du warst jetzt ein ganz kleines Mädchen. Wie alt warst du?
Ich war 9, als ich Fellow bekommen habe, aber 8, als wir Vita kennengelernt haben.
Und wie war Fellow so?
Ja, Fellow war halt mein weißer Fleck an meiner Seite und war ein gemütlicher, aber doch sehr lebensfroher, weißer Golden Retriever,
wow,
der ja mein Leben bunter gemacht hat und mir gezeigt hat, dass nicht immer alles schwarz-weiß ist. Und er hat mich beim Erwachsenwerden begleitet durch die Pubertät und hat mich zu dieser jungen Frau werden lassen, die ich heute bin. Denn ich bin mir sicher, hätte ich Fellow nicht gehabt, würde ich heute nicht so hier sitzen und mit euch sprechen, wie ich es jetzt gerade tue. Und ich freue mich sehr darüber.
Du und Nina, wir freuen uns auch, ja, übrigens. Das ist ja logisch. Aber Nina, erzähl mir was über deinen Hund.
Emily war das Gegenteil von Fellow, nämlich ein schwarzer Fleck an meiner Seite. Mhm. Ich sage immer, ja, sie war so weit Fels in der Brandung. Ich habe sie mit Anfang 20 bekommen, in der Zeit in meinem Leben, die sehr durch Umbruch geprägt war. Zum einen Auszug aus dem Elternhaus, geht in die neue Stadt zum Studium, aber eben auch im Rahmen des Fortschritts der Erkrankung.
Ich muss dazu sagen, du hattest damals oder littest damals schon an einer fortschreitenden Muskeldystrophie.
Genau, richtig.
Wenn man sich da nichts drunter vorstellen kann, was ist das für eine Erkrankung?
Im Grunde genommen ist es so, dass die Kraft in den Muskeln immer mehr nachlässt, dass die Kraft schwindet und dadurch natürlich körperliche Einschränkung entsteht. Also ich habe die Erkrankung mit 2 Jahren bekommen. Als Kind, Jugendliche konnte ich Fahrrad fahren, laufen, springen, habe am Schulsport teilgenommen. Und mit der Zeit wurde das aber immer schwerfälliger. Ich wurde langsam, ich wurde nicht so belastbar. Und ich bin dann mit Anfang 20 nach Köln gekommen zum Studieren, habe noch alleine gelebt, aber habe da eben auch sehr schnell gemerkt, dass ich an meine Grenzen stoße, dass ich weite Wegstrecken nicht mehr laufen konnte. Und die Tatsache, dass ich gemerkt habe, da ich wäre eigentlich auf einen Rolli angewiesen, um am Leben teilzunehmen, also um wieder sozial aktiv sein zu können, ist was gewesen, was ich sehr, sehr lange von mir weggeschoben habe.
Das konntest du gar nicht akzeptieren oder wolltest du nicht akzeptieren?
Null. Aber ich muss auch sagen, also mit Anfang 20 hat man doch echt andere Sorgen.
Klar, wer will da, wer will
Neue Stadt, ja. Studio, ja. Andere Leute. Und ich glaube, was auch so mit dazu beigetragen hat, ist, man hat es mir zum damaligen Zeitpunkt auch nicht angesehen. Das heißt, die Leute haben das nicht gemerkt. Ich war auch sehr gut darin, das quasi zu verstecken. Und dann bin ich auf eine Messe gegangen, die Reha-Care-Messe, der eine oder andere kennt sie vielleicht, und bin völlig ungeplant mitten in eine Vorführung von Vita reingelaufen. Und da habe ich etwas gesehen, was im völligen Kontrast zu dem stand, was ich damals empfunden habe, dem ich das Menschen mit Behinderung, Menschen im Rollstuhl, aktiv, glücklich, einfach auch so präsent sein können. Und das habe ich da gesehen. Und da war der Wunsch geboren, einen Hund zu bekommen. Und ich hatte das große Glück, die Emmy zu bekommen.
Frieda hat gerade so genickt und so, weil du das wahrscheinlich total gut nachvollziehen konntest. Wobei, du warst ja noch ein junges Mädchen. Du warst ja noch klein, aber du hattest auch zu kämpfen wahrscheinlich.
Ja, natürlich, weil du, also vorab muss ich sagen, meine Schulzeit war nicht immer einfach. Ich war jetzt nie ein zurückhaltendes, eher stilles Mädchen, sondern schon extrovertiert. Aber durch meine Spastik hatte ich auch mit Mobbing zu kämpfen. Die Leute haben sich über meine Spastik lustig gemacht, darüber, wie ich mich bewege und spreche. Und das war nicht immer sehr einfach. Aber der Punkt war, dass ich auch die Einzige in meinem Umfeld war, die im Rollstuhl saß. Und ich habe und hatte zu dem Zeitpunkt immer nur Fußgänger, Freunde und Fußgänger um mich herum. Und mir war das überhaupt nicht so bewusst, dass es auch Menschen gibt, die irgendwie, ja, nicht dasselbe Schicksal teilen, aber die auch in so einer Situation, die auch manchmal mit sich und deren Lebenssituation zu kämpfen haben. Ja, und dann waren wir halt auch auf der Reha-Care, weil da kann man sich eben auch um Hilfsmittel für Menschen mit Behinderung kümmern. Und dann hat meine Mutter, die hatte schon immer Hunde, auch als kleines Kind, hat dann Vita gesehen und wollte dann unbedingt dahin. Ich muss aber dazu sagen, dass ich früher aus, ich weiß nicht, was mit einem Grund war, eigentlich ist mir nie, also ich hatte nie eine negative Erfahrung mit Hunden oder so, aber ich hatte so dolle Angst. Ich bin schreiend und heulend auf die andere Straßenseite gegangen und wäre am liebsten im Erdboden versunken. Und heute kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen, weil der Fellow, der 12 Jahre an meiner Seite war, ist das Beste, was mir je passiert ist, weil dadurch bin ich hier in diese Familie reingerutscht und habe einfach so Menschen gesehen, die mit mir in einem Boot sitzen. Ja. Und wir teilen dieselbe Leidenschaft, nämlich die Arbeit und das Zusammenleben mit unseren Hunden. Das bedeutet mir so, so viel und mehr, als ich je in Worte fassen kann. Und ja.
Ist so krass, wie du da mitgehst auch. Und ich bin richtig bewegt gerade, weil das so schön ist. Also, pass auf, du warst ein Mädchen.
Ja.
Das war 7 Jahre alt.
Ja.
Und du hattest Ängste.
Ja.
Ängste vor dem Alleinebleiben.
Richtig.
Ängste vor Tieren. Vor Hunden.
Ja,
und du hattest auch, glaube ich, was für Ängste hattest du noch? Fremde anzusprechen, mit Fremden zu... Gut, als Kind hat man immer Angst, Fremde anzusprechen, aber neue Leute kennenzulernen.
Ja, nee, eben nicht. Also ich hatte nie Probleme damit, Freunde zu finden, aber ich hatte ein Problem damit, die Freunde zu finden, die mich nicht ausnutzen und sich denken, oh, ich habe mal was Gutes, wenn ich dir helfe, habe ich mal was Gutes für meinen Karma getan, sondern die Freunde zu finden, die irgendwie an meiner Seite bleiben und die sagen, Frieda, egal wie schwer es für dich wird, wir bleiben an deiner Seite und wir unterstützen dich bei pflegerischen Tätigkeiten, wenn, also mich einfach auch behandeln wie ein normaler Mensch und nicht wie das Mädchen, das im Rolli sitzt und was man eben begleitet irgendwo hin, weil es einem so gut gefällt. Und da habe ich mich schon immer sehr alleine gefühlt. Und ich bin auch Einzelkind und da war Fellow irgendwie dann so der Eisbrecher, der mir irgendwie gezeigt hat, hey, du bist nicht allein und ich begleite dich durch eben diese schweren Phasen. Und ich muss sagen, ich war in der Pubertät alles andere als einfach.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Und hatte auch mit meinen Eltern nicht immer einfache Phasen, hab sie auch immer noch nicht, jetzt sind es andere Themen, aber und da war irgendwie der Hund.
So ein Vermittels, ja, als Vermittler.
Mein Freund, mein Begleiter, zu dem konnte ich einfach hingehen, wenn es mir schlecht geht. Und der hat mir immer zugehört. Ins Fell konnte ich reinheulen. Und er hat mich nicht verurteilt für das, wie ich aussehe, für das, was ich kann oder auch nicht kann. Er hat mich einfach so genommen, wie ich bin. Genauso wie die Menschen hier, die nehmen mich so, wie ich bin. Und die Schwächen werden hier eher zu Stärken, beziehungsweise werden gar nicht so in den Vordergrund gehoben und wir unterhalten uns auch nicht darüber, was wir für eine Erkrankung haben, sondern wir leben hier einfach miteinander und akzeptieren uns gegenseitig, lachen miteinander und teilen eben diese, ja, Leidenschaft.
Nina hat gerade so auch geschmunzelt, weil das natürlich alles Erfahrungen sind, die ihr so toll teilen könnt. Ich will aber nochmal zurückgehen. Also
ja,
nochmal die Zeit vor Vita.
Ja, aber
das ist ja schön, dass du das auch mal machst. Nicht nur ich immer die ganze Zeit, ehrlich gesagt, aber ich bin immer der immer abschweift. Also du hattest diese ganzen Ängste, du warst ein ganz unsicheres Mädchen. Und Nina, bei Menschen mit einer Behinderung, die berichten ja oft davon, dass sie häufig von Gefühlen so wie Einsamkeit, Isolation belastet werden. Und ich glaube, du warst auch nicht nur körperlich in einer schwierigen Situation. Was hat es mental mit dir vor allen Dingen auch gemacht?
Boah, ja, also diese Schwere kann ich eins zu eins wiedergeben. Das ist eben nicht nur diese körperliche Einschränkung, sondern es sind irgendwie zwei Welten, die aufeinander prallen. Das ist einmal der Badge mit und einmal der Badge ohne Behinderung. Und wenn du selbst gerade auch als Jugendliche oder junge Erwachsene selber noch nicht weißt, bist du Fisch oder bist du Fleisch und was will ich eigentlich, dann ist es unglaublich schwer, so sein, also ich meine generell ist es ja in unserer heutigen Welt schwer, seinen eigenen Wert zu kennen und zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Und wenn man dann natürlich um sich herum, es war bei mir sehr ähnlich wie bei Frieda, ausschließlich gesunde Menschen hatte. Also ich hatte, bis ich wieder kennengelernt habe, nie Kontakt zu anderen Behinderten. Das heißt, du hast auch niemanden, mit dem du dich vergleichen kannst oder mit dem du vielleicht auch Nöte oder auch Sorgen teilen kannst. Und ich erinnere mich einfach nur daran, dass ich mich sehr, sehr getrennt gefühlt habe von den Menschen, die mich umgeben haben, weil sie eigentlich keine Ahnung hatten, was es für mich bedeutet, so einen Tag auch zu leisten, Tag in der Uni, was es auch bedeutet, also was, wie viele Gedanken auch notwendig sind, um so einen Tag überhaupt meistern zu können.
Was man da braucht, ne?
Das fing morgens schon damit an, mit der Frage, wie viel kann ich denn trinken, damit ich in der Uni möglichst nicht auf die Toilette muss, weil ich Angst hatte, dass ich es kraftmäßig nicht schaffe, aufzustehen. Also das waren Dinge, mit denen bin ich als 20-Jährige in die Uni gegangen und die anderen erzählt, sage ich mal, von der geilen Party gestern Abend. Also das sind wirklich Welten, die aufeinander stoßen. Und wenn man dann selber vielleicht nicht diese innere Sicherheit zu sagen, so hey, so bin ich und das ist auch gut so, dann ist das wirklich, dann isoliert das von außen, ja.
Und plötzlich, wie gesagt, gab es diese Möglichkeiten, Assistenzhund zu bekommen. Jetzt kriegt aber nicht jeder bei Vita, der einen Assistenzhund möchte, auch einen. Also hängt viel davon ab, ob das klappt. Von dieser Teilnahmezusage, du bekommst einen Hund, bis zur Zusammenführung und dann zum Matching vergeht ja Zeit. Erzählt mal ein bisschen, wie läuft das eigentlich genau ab? Frieda, hau raus.
Ja, also es ist schwierig, weil für mich ist es immer noch auch nach 13 Jahren irgendwie so ein Buch mit 7 Siegeln.
Aha.
Und ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen, wie Tatjana das alles so macht. Aber grundsätzlich ist natürlich so, du stellst dich als Bewerber vor. Und Vita bespricht sich intern, okay, kommt dieser Bewerber für einen Hund in Frage? Und wenn die den Entschluss gefasst haben, ja, er kommt in Frage, also bei mir war das jetzt zum Beispiel ein Faktor, okay, sie ist Einzelkind, spricht schon mal dafür, dass ich einen Hund bekomme, damit ich einfach nicht mehr so alleine bin und einen Freund an die Seite gestellt bekomme. Und dann wird geschaut, okay, welche Hunde haben wir aktuell zur Verfügung, die in Ausbildung sind und bereit sind, auch vom Ausbildungsstand und vom mentalen Faktor, die bereit sind, zusammengeführt zu werden mit einem Menschen. Und dann wirst du als Bewerber hier eingeladen. Und ich als 9-jähriges Mädchen ziemlich viel Angst hatte und kam dann hier rein und es stürmten, ich glaube ohne Witz, 7 Hunde auf mich zu. Und ich war erstmal so total überfordert, weil das war eine ganz neue Welt für mich. Und so als 7-jähriges Mädchen war das alles, also gerade Tatjana und Ariane waren für mich auch immer noch, tatsächlich, obwohl ich sie schon sehr gut kenne und es jetzt eher so eine freundschaftliche Beziehung ist, die wir pflegen, aber es sind zwei Persönlichkeiten, vor denen ich sehr großen Respekt habe, im positiven Sinne, aber überhaupt nicht negativ gemeint. Ja, und dann hatte Tatjana schon ihre 2 weißen Retriever im Auge, die halt für mich in Frage kommen würden. Und dann hat sie die sozusagen mit mir so ein bisschen separiert und geschaut, okay, wie reagieren die aufeinander, wie agieren die miteinander. Ja, und dann...
Das war ein langer Prozess. Wie lange hat es ungefähr gedauert? Sag ich mal, von dem ersten Tag, wo ihr aufgeschlagen habt, wo die 7 Golden Retriever und Labradore auf dich zugestürmt haben, bis der Fellow bei dir eingezogen ist.
Bei mir ging es tatsächlich recht schnell, muss ich sagen, weil ich damals gesponsert worden bin von Ein Herz für Kinder. Mhm. Ein Herz für Kinder hat sich entschieden, okay, sie möchten Vita unterstützen und das machen sie immer, indem sie jährlich sozusagen ein Kinderteam sponsoren. Das heißt, ich wurde damals zu Ein Herz für Kinder eingeladen, 2008. Und dann ging der Prozess halt so langsam los, dass sie gesagt haben, okay, die Frieda ist ein Kind, das kommt auf jeden Fall in Frage. Wir möchten die Frieda gerne unterstützen.
Es ist ja so, dass, und es glaube ich auch, damit man das einfach nur versteht, man kommt ja nicht zu Vita und sagt, ja, ich brauche einen Assistenzhund, ich kaufe einen, was kostet die Welt? Genau. Sondern es kommen ja auch ganz viele Menschen, die sich das gar nicht leisten können. Genau. Ja, wo man sagt, so eine Ausbildung kostet 50.000 Euro circa. Über das Hundeleben verteilt, können da schnell mal 130.000 Euro zusammenkommen. Und das wird über Spenden finanziert, auch für Kinder oder für Familien, die sich das gar nicht leisten können. Und ich glaube, deshalb ist es ja auch so wichtig, so vorsichtig und behutsam das auszusuchen, damit das auch auf jeden Fall zu 100% matcht und passt.
Ja, ja.
Nina, gab es denn auch da mal Rückschläge in dieser Zeit? Also sag ich mal, von dieser Phase, dieses Kennenlernens, Zusammenführung, Matching, wie habt ihr das erlebt? Also ich meine, du hast ja schon angesprochen, ihr habt plötzlich auch mal andere Menschen mit Behinderung getroffen, andere Jugendliche mit Behinderung getroffen. Du warst jetzt eine Frau, du warst schon erwachsen. Du hast, also da wo, ich glaube bei Frieda erst darum ging, dir diese Kindheit, Jugend, Pubertät, dir jemanden Starkes zur Seite zu stellen, ging es bei Nina eher darum, sie selbstständiger zu machen und dich zu festigen. Wie war das? Wie war diese Zeit? Gab es da Rückschläge? Und wie geht man da mit euch um oder wie ist man mit euch bei Vita da umgegangen?
Also ich würde das nicht als Rückschläge bezeichnen. Natürlich gab es Up and Downs, wie es bei allem im Leben ist. Ja, ich für meinen Teil bin auch hier reingekommen in eine völlig neue Welt. Die musste auch erstmal wirken, die musste erstmal auch in meinem Kopf ankommen, nämlich eben, dass nicht die Behinderung im Vordergrund steht, nicht das, was du nicht kannst, sondern wirklich der Fokus erstmal darauf liegt, mit was bist du hier als Mensch? Und klar, und dann läuft natürlich ganz viel über die Hunde und das ist grundsätzlich erstmal total positiv. Also du kommst hier rein und man vergisst einfach alles. All dieser Scheiß, der vielleicht zu Hause stattfindet, der bleibt auch dort. Ich sage aber, Hömmerich ist wie so ein kleines Paralleluniversum, ja.
Ist wirklich wie so ein Paradies, ne? Man stellt sich das wirklich so vor, ne?
Durch diese Höhen und Tiefen ist ja Vita mit seinen Personen. Und das Tatjana ist da natürlich unsere Konstante. Ich meine, wir kennen uns jetzt seit über 15 Jahren. Wir haben so viel miteinander erlebt und natürlich sind gerade auch die Matchings oder dieser Bewerberprozess ist ein Prozess, wo man hofft und bangt und wo es auch gar nicht so ist, dass das über Nacht passiert. Also im Sinne von, ja, du kriegst einen Hund, sondern man muss sich schon noch einbringen. Man muss Interesse zeigen, man muss dranbleiben, weil es soll ja eine Beziehung für ein Hundeleben lang sein. Es soll eben nicht heißt, okay, hier hast du 20.000 Euro und ich nehme den Hund mit. Sondern es ist auch ein Verein, es ist eine Gemeinschaft, die dahinter steht. Und da gucken wir, also heute sind es wir als Vita, ja, auch schon auch sehr genau hin. Ne? Mhm. Passt das menschlich und will der Mensch das auch überhaupt? Und von daher kann ich nur sagen, Es waren Höhen und Tiefen, ja, absolut. Aber man ist nie alleine und gerade auch für Teams untereinander. Ich war es letztes Jahr, Frieda, es ist heute. Ich weiß sehr genau, in welcher Phase sie gerade ist und wie sich das anfühlt. Und also die Phase der Zusammenführung. Und ich glaube, das hilft auch. Ja. Auch da zu wissen, was geht denn dem anderen vor. Und das ist einfach total kostbar.
Was war denn das Wichtigste für euch, was ihr damals, als ihr das erste Mal hier wart und in der Ausbildung wart, über Hunde gelernt habt?
Boah, das ist echt schwer.
Also ich glaube, was mich am nachhaltigsten beeindruckt und auch bis heute geprägt hat, ist die Tatsache, dass es auf die Beziehung zueinander ankommt und nicht auf die Tatsache, ob ich ein Leckerli in der Hand habe, ob der Hund perfekt das Kommando ausführt, was ich ihm gebe, sondern ob ich es mir mit meinem Hund schaffe, es gemeinsam zu erarbeiten. Das habe ich hier gelernt.
Ich habe euch ja beobachtet, also es war jetzt auch so krass mit Frieda, als wir Fotos gemacht haben heute und so, die ihr euch auf jeden Fall auf unseren Social Media Kanälen anschauen könnt. Ich verlinke euch da natürlich.
Sehr gut.
Da ging es ja darum, dass im Grunde du ein Kommando gegeben hast, für deinen neuen Hund dir die Socken zu holen. Und es ist ja sehr kleinteilig aufgebaut, ne? Also es beginnt ja schon, dass der Hund sich neben dir erstmal ins Sitz begeben muss, ja? Und dass der auch bei Fuß ist, also dass der ganz nah ranrückt an dich, ja? Dass du dann den Blickkontakt suchst zu ihm. Erst nachdem der Blickkontakt stattgefunden hat, gibst du das Kommando, schickst ihn, lobst ihn auch gleichzeitig, wenn er es hat.
Gut beobachtet!
Und forderst ihn wieder auf, zu dir zurückzukommen, motivierst ihn, ne? Ja. Dieses Motivieren zu dir zurück ist ja immer dieser Punkt. Es ist beim Rückruf generell so, das ist wie so ein Leitstrahl, der den Hund führt, damit er nicht abgelenkt wird, wieder nach links, wieder nach rechts, sondern dass er wirklich bei dir bleibt und sagt, ja komm, super, fein, super gemacht. Ja, das ist ja am Anfang, wenn man das erste Mal macht, wahnsinnig komplex.
Ja, das stimmt.
Also das ist ja, das fällt, also das wird mir, du warst 9 Jahre alt. Ich meine, gut, Nina war schon erwachsen.
Und ich kann dir bis heute nicht sagen, wie Tatjana es geschafft hat, dass all diese Vorgänge in meinem ich weiß es nicht. Es war einfach so ein, es war ein Prozess, es war ein Entwicklungsprozess, den man unbewusst einfach so miterlebt hat.
Und man muss sagen, die Erfahrung zeigt, dass es Kindern oft viel, viel leichter fällt als uns Erwachsenen, ne? Weil sie einfach
nicht so viel
aus dem Bauch heraus, nicht so viel nachdenken.
Ja, nicht so viel nachdenken.
Die machen sich halt im Notfall auch zum Affen, weißt du? Ich denke darüber nach, ob ich mich zum Affen mache oder nicht.
Ich denke auch immer darüber nach. Ja. Aber wisst ihr, was ich so cool finde? Ich glaube, das holt einen auch so ein bisschen aus deiner Gedankenwelt raus.
Absolut.
Oder? Ja. Ich meine, du bist hier, musst dich konzentrieren, machst dieses Training und kannst eigentlich an gar nichts anderes denken.
Ja, dein Fokus ist ein ganz anderer als im Alltag. Ne? Im Alltag hetzt man manchmal von Termin zu Termin und versucht es irgendwie allen recht zu machen. Hier muss ich noch schnell antworten. Oh, die E-Mail muss ich noch lesen. Und das muss ich noch machen. Und ach, für die Arbeit muss ich noch das und das besorgen. Und hier kannst du einfach mal, sobald ich in dieses Tor reinkomme, ist es für mich wie ein magischer Ort und ein Knopf, der einfach auf Standby geschaltet wird, weil hier steht im Fokus du und der Hund, die Arbeit mit dir und dem Hund und die Beziehung zwischen dir und dem Hund. Und was dabei zu Hause alles liegen bleibt, spielt keine Rolle. Aber wenn man Fragen hat, die zum Beispiel, also irgendwelche Hilfsmittel oder sonstige Fragen, also jeder hat die immer zu jeder Zeit ein offenes Ohr für dich, ganz egal worum es geht. Da kann es auch um Sachen gehen, die in Köln passieren, also bei mir zu Hause. Wenn ich da irgendwie ein Problem habe oder so, ist es manchmal auch einfach einfacher, die anzusprechen, weil all die Probleme, die man mit sich hier reinschleppt und nicht ausspricht, die spiegeln sich ja auch in der Arbeit mit unseren Hunden wieder, weil der Hund ist letzten Endes immer ein Spiegel für uns.
Und du überträgst ja auch ganz viel dann auf den Hund, ne? Deine Unruhe oder deine Ungeduld oder wenn du Probleme hast, der Hund spürt das natürlich ganz stark. Habt ihr auch ganz schnell rausgefunden, dass auch alle Hunde so verschiedene Charaktere haben, alle anders ticken, keiner ist gleich?
Total. Letztendlich ist das ja schon auch beim Matching ein Riesenthema. Ne?
Ja, erzähl mir vom Matching. Was passiert da genau? Also ihr seid jetzt da gewesen. Ihr habt
Stimmt,
jetzt so ein halbes, dreiviertel.
Ja,
genau. So, und jetzt kommt das berühmte Matching. Tatjana hat zu mir gesagt, Matching bedeutet, der Hund sucht seinen Menschen aus.
Das ist absolut
ist
richtig.
Ist das wahr, ja?
Ja.
Okay. Ja, dann erzähl mal ganz kurz.
Weil du kannst keinen Hund mit Leckerlis oder mit, keine Ahnung, Druck überzeugen, dich zu mögen, sondern die Chemie muss einfach passen. Und natürlich ist über die Chemie hinaus, sind da auch noch zwei Profile im Hintergrund. Was ist das für ein Mensch? Was braucht der Mensch vom Hund? Was ist das für ein Hund? Was kann der Hund leisten? Was kann er geben? Ist er quirlig? Ist er eher ruhig? Also wie kriegen wir eigentlich zwei perfekte Puzzleteile zueinander da? Und das ist wirklich, Tatjana, das absolute Steckenpferd. Das Gefühl dafür, welche Individuen passen zusammen.
Mhm. Tatjana hat ja auch eine unglaubliche Beobachtungsgabe.
Ja.
Das ist wirklich unglaublich. Wenn die dich anguckt, die weiß teilweise Sachen, die ich da überhaupt nicht erzählt habe und die ich auch ganz bewusst nicht erzählt habe. Aber wenn ich mich darauf einlasse, und das klingt ein bisschen spooky, ich dachte auch am Anfang, ich wäre hier in der Sekte gelandet, ja. Aber ich kann euch beruhigen, ja. Es ist keine Sekte. Aber du hast wirklich das Gefühl, die kann auf deine Seele gucken und die weiß alles von dir und daher weiß sie eben auch, welcher Hund gut zu dir passt und kennt die Hunde eben genauso gut wie den Mensch in dem Fall und kann dann eben ein gutes Schlüssel-Schloss-Prinzip.
Vielleicht darf ich an der Stelle noch ein Anekdötchen reinwerfen.
Ja, du musst sogar.
Weil ich bin ja mit einem Goldie, mit einer Goldie-Affinität hier hingekommen.
Eigentlich?
Ich erinnere mich.
Das passt sehr gut zum Thema Magic. Also das heißt, ich hatte mich eigentlich in einen Golden Retriever Rüden namens Valentin. Er hieß auch noch Valentin.
Oh, pass auf, und ganz kurz, diese Geschichte hat Tatjana in ihrem Podcast mit mir.
Really?
Und jetzt erzähl du uns die Geschichte. Der Valentin, der Valentin. Der war es für dich, ne?
Also, wenn Valentin
warum?
Vor mir stand, war es einfach nur noch, kennst du die Dollarzeichen in den Augen? Ja. Bei mir waren es Herzchen, ach, ja. Ich weiß nicht, Valentin, man muss sich vorstellen, ein riesen, also ein großer, kräftiger Rüde mit leicht rötlich blondem Fell. Es war wirklich ein Prachtkerl von Hund.
Ich weiß.
Total verschmust, total kuschelig. Ich habe hier mit dem auf dem Sofa gelegen und genau das war auch der Punkt. Ich habe auf dem Sofa gelegen und gekuschelt. Tatjana hat es mir gesagt, wenn du diesen Hund nimmst, dann werdet ihr beide zum Couch-Potato. Oder, das ist ganz wichtig, du steckst so viel in den Hund rein, du musst so viel motivieren. Du musst den einfach catchen. Sie sagte, wenn dir das gelingt, dann holt er dir die Sterne vom Himmel. Aber du hast eine Erkrankung, die es auch erfordert, dass der Hund immer wieder neue Dinge dazulernt, dass der Hund dich aus deiner Reserve rausrockt, dass er dich fordert.
Ja.
Und sie hat gesagt, ich gebe dir, Valentin, wenn das deine Entscheidung ist, aber ich rate dir, schau dir mal noch einen anderen Hund an. Und als sie dann gesagt hat, dass es eine schwarze Labrador-Dame ist, habe ich sie angeguckt, habe gedacht, das ist jetzt nicht dein Ernst. Ja, also es war wirklich ein Schock für mich. Und ich habe da auch echt dran zu knabbern gehabt und da bin ich hier hingekommen. Und ich habe dazu ja auch einen Artikel geschrieben, Liebe auf den zweiten Blick, weil es trifft es.
Das ist auch viel heftiger, ne?
Ja, es ist wirklich, es geht viel, viel tiefer.
Du hast jetzt auch wieder eine schwarze Labrador.
Jetzt habe ich auch, ja.
Aber wisst ihr, was das Coole ist? Jetzt erzähle ich dir die Geschichte, die Tatjana erzählt hat. Die ist identisch, aber sie hat natürlich auch gesagt, und dass der Valentin sich schon auch immer zweimal überlegen würde, ob er jetzt den Dummy zurückbringen soll oder
genau,
nicht.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Heute liebt Nina die Dummy, aber
ich liebe die Dummy-Arbeit, ja.
Wenn die Hunde über die Wiese pesen und diesen Dummy zurückbringen. Und das ist für sie, so hat sie es immer so schön gesagt, und ich möchte das gerne aufgreifen, dass du immer sagst, das ist für dich Freiheit.
Mhm. Absolut.
Sieht, wie die Hunde
es gibt
laufen.
Nichts Schöneres.
Weil der Hund es für dich erfüllt, sozusagen.
Ja,
der füllt
absolut.
Diese Lücke.
Ja.
Er läuft,
und,
ja. Also er läuft
total
für uns
schön.
In dem Fall. Er
und das machen ja Hunde auch ganz oft auf anderen Gebieten. Kann ich euch auch eine Geschichte erzählen aus meinem Leben. Wir haben ja auch eine Labrador-Mädchen, die Khaleesi. Und die ist, also ganz ehrlich, im Picknickdecken abräumen ist die richtig großartig. Ne? Und die hat eine mega Strategie entwickelt. Und zwar, die rennt schwanzwedelnd auf die Leute zu und rennt einmal um die Picknickdecke rum, 360 Grad. Und
alle freuen
dabei,
sich wahrscheinlich,
alle freuen,
ne?
Sagen, ach, ist die süß. Und in dem Moment, wo sie einmal rum ist und alles gecheckt hat, geht sie auf die Decke drauf, holt sich genau das, was sie will und düst los. So. Und glaubt ihr, es ist peinlich, ja, aber irgendwie macht sie was, was ich mich nie trauen würde. Und ich finde das so geil, wenn sie da losgeht. Und ich warte schon immer auf die Gesichter von den Leuten. Und der Gizmo, der Mops, der düst jetzt auch noch hinterher. Der ist dann so quasi das zweite Überfallkommando. Das geht natürlich nicht, ist klar, muss man auch deutlich sagen. Und ich habe auch mit ihr daran gearbeitet. Aber es hat mich schon auch getriggert. Und ich habe mich natürlich gefragt, warum triggert mich das so genau? Weil sie in diese Lücke geht. Ne? Sie macht was, was ich mich nie trauen würde. Ich will immer allen gefallen, freundlich sein, hey, bloß nicht auffallen, ja. Und die macht es halt.
Sei das wild, ist frech und wunderbar. Ja, und das sind sie.
Mega, total, ne? Ja, also richtig cool. Also wie war das eigentlich dann bei dir, Frieda? Wie war dein Matching? Wie hat dein Hund dich gefunden?
Tja, das wüsste ich aber gern, wie der mich gefunden hat. Ich weiß es nicht.
Emily
also
zu dir.
Ich weiß es schon. Ich weiß schon. Also es war einfach so, ich kam hier rein, völlig überfordert, ja. Ich saß nicht mehr in meinem Rolli, ich hing in meinem Rollstuhl und am liebsten wäre ich schreiend rückwärts wieder rausgerannt. Und ich weiß bis heute nicht, wie Tatjana mich dazu überzeugt hat, dass ich hier im Raum mit 7 Hunden bleibe. Aber gut, sie hat es geschafft und ich bin ihr sehr dankbar dafür. Aber irgendwann hat sich Fellow einfach ganz ruhig neben mich in den Körbchen gelegt, hat mich angeguckt und das war unser Magic Moment.
Das war euer Moment,
dann
ja.
War's. Es war okay, es waren seine braunen Knopfaugen und für mich war klar, okay, vor ihm brauche ich keine Angst haben, er wird mir nichts tun. Und er hat genau die Ruhe in den Moment reingebracht, die ich gebraucht habe, weil ich bin auch ein sehr quäliger Mensch und wenn bei mir an der Seite so, ich brauche manchmal jemanden, der mich runterfährt und der mich in meine innere Mitte bringt und der mir Sicherheit gibt und sagt, hey, es wird alles gut und es wird alles so kommen, wie es kommt, weil ich bin ein Bauchmensch, aber wenn Situationen sind, die mir sehr wichtig sind, dann kann ich da auch das kaputt denken. Und manchmal brauche ich einen Hund, der mich genau da rausholt. Und das hat Fellow geschafft. Und ja.
Übrigens ist Purina überzeugt davon, dass Haustiere und Menschen gemeinsam einfach glücklicher sind. Und aus diesem Grund unterstützt Purina den gemeinnützigen Verein Vita Assistenzhunde e.V. seit mehr als 15 Jahren. Und zwar als exklusiver Futterlieferant und Sponsor von Teams. Der Verein stellt Menschen mit körperlicher Behinderung einen Assistenzhund zur Seite und verhilft ihnen so zu mehr Unabhängigkeit und Lebensqualität. Danke, Purina.
Ihr habt ja viel geübt auch mit den Hunden, ne? Also ihr habt mit Emily viel hier trainiert, geübt. Mit Fellow habt ihr das auch getan. Also die Hunde waren ja auch schon ein bisschen älter, als ihr erstmal dazugekommen seid, ne? So circa 1,5 Jahre. Und das hat alles aber sehr spielerisch stattgefunden.
Ja, deshalb meine ich ja, ich habe das Training war für mich als Kind, war das kein, also ich habe das nicht als Training wahrgenommen. Es war anstrengend, ja, sehr anstrengend und ich bin sehr über meine Grenzen hinausgegangen und manchmal stand ich hier schreiend und heulend an irgendeinem Loch mitten in der Wiese und Tatjana hat zu mir gesagt, Frieda, du fährst da jetzt drüber, ob du willst oder nicht und wir bleiben hier so lange stehen, bis du dich wieder eingekriegt hast. Also es war für mich wirklich wie so eine Art Bootcamp, aber trotzdem liebevoll und Respekt, wertschätzend und mit Respekt wurde mir gegenübergetreten. Und ich wurde das erst, also gefühlt für mich so das erste Mal in meinem Leben in meinen Belangen ernst genommen und daher war es für mich kein Training. Aber ja, mit dem Hund ist es immer lebenslanges Training. Also das ist nicht nach 6 Wochen einfach vorbei, sondern immer wieder Training. Und wir gehen immer wieder über uns hinaus und entwickeln uns weiter zusammen als Team, als Partner. Und ich bin froh, dass ich das nicht mehr alleine machen muss.
Ja gut, bei Nina ist es so, gut, du warst ja damals auch noch total jung, du warst ja noch ein Kind, Frieda, aber Nina war schon, wie gesagt, schon erwachsen. Dieses zentrale Thema bei Vita ist ja auch dieses Thema Partnerschaft mit dem Hund als Team auf Augenhöhe, ne? Und diese Betreuung schafft man am Anfang, schafft man das alles ganz alleine? Also wer hilft einem denn da dabei?
Nein, das schafft man nicht alleine und das ist auch gut so. Ich meine, viele Menschen denken und fragen das auch immer wieder, ja, dann kriegst du den Hund und dann läuft das alles. Nee, also so einfach ist es tatsächlich nicht. Man muss sich das gemeinsam mit dem Hund erarbeiten. Natürlich haben die Hunde eine Grundausbildung und sie kennen viele Kommandos, aber also die erste Zeit in der Zusammenführung geht es erstmal darum, da zu sein, Kontakt zum Hund aufzunehmen, völlig ohne Druck. Natürlich auch mit Leckerlis, um sich interessant zu machen. Man macht begleitet die Spaziergänge, man kuschelt gemeinsam. Also es geht ganz viel einfach um ein positives Miteinander. Und
Bindung.
Ja? Mhm. Und Bindung, genau. Und dann ist es ja wirklich ein Prozess von mehreren Wochen, der sich Stück für Stück aufeinander aufbaut. Und ich muss sagen, der Hund oder das Team gibt das Tempo vor. Es ist zwar natürlich ein grob abgesteckter Zeitraum, aber nicht jedes Team entwickelt sich gleich schnell, weil zwei Individuen aufeinandertreffen.
Und was spielen eure Freunde und Familie da in dieser Zeit für eine Rolle?
Also bei mir war es damals so, dass meine Mutter mich hierhin begleitet hat, weil ich einfach auch Unterstützung brauchte bei verschiedenen Dingen. Ich war natürlich schon erwachsen, trotzdem konnte ich einige Dinge nicht selbstständig tun. Also es geht auch immer wieder darum, natürlich zu unterstützen. Aber gerade bei den Erwachsenen ist es natürlich so, dass man irgendwann die Hauptverantwortung übernimmt und dass man den Hund führen muss. Bei den Kindern ist es wiederum was anderes. Da kannst du aus dem Nähkästchen plaudern.
Wenn ich das noch alles zusammenkriege.
Ja, jetzt nehmen wir vor. Also Tag X, die Hunde sind bei euch eingezogen. Emily und Fellow sind jetzt bei euch zu Hause. So, Frieda, wie ging es dann weiter? Was haben deine Eltern?
Also,
die waren ja voll mit, die waren ja in der Pflicht, deine Eltern.
Ja, tatsächlich. In der Verantwortung für uns als Team, ja. Und uns weiterzubringen und uns zu beobachten und für uns da zu sein in allen Belangen und uns zu lenken und zu leiten. Und mir trotzdem das Gefühl zu geben, es ist dein Hund, Frieda. Mhm. Und du trägst hier auch einen Teil der Verantwortung. Und wir nehmen dir nicht die Arbeit ab, sondern du musst dir teilweise Dinge auch selbst erarbeiten. Und das ist echt schwierig, weil man da so eine gute Balance finden muss, dem Hund auf der einen Seite Sicherheit zu geben und zu sagen, ey, das ist total richtig, was du machst. Und ich bin für dich da, egal was ist. Ich bin für dich dein Anker, dein sicherer Hafen, weil du kannst es als Kind noch gar nicht so in der Größe selber leisten. Aber trotzdem zu sagen, ey, ich finde es super cool, wenn du jetzt zu Frieda gehst und wenn ihr das zusammen macht. Und das ist wirklich so eine Balance. Das muss man auch erstmal lernen. Und ich glaube, da muss meine Mutter sogar heute noch sehr daran arbeiten, aber sie macht sich gut.
Loszulassen?
Ja, loszulassen und uns beiden das Gefühl zu geben, dass wir das schon schaukeln werden. Mhm. Aber natürlich, ja, war es einfach, es war auch hier wieder ein Prozess.
Ich kann es ja total gut verstehen, weil ich glaube, als Elternteil, du bist ja da so drin in diesem Thema und du bist so emotional da auch drin, ja, dass du wirklich das auch erkennst für dich selber, dass du jetzt die Möglichkeit hast, euch beide einfach segeln zu lassen, ja. Einfach sagen, komm, fahrt mal ein Stück raus, ich bleib hier, ne? Ja, ich warte auf euch.
Aber ich bin da, wenn du mich brauchst.
Genau, das ist, glaube ich, für Eltern, das ist generell für Eltern schwer, glaube ich. Manchen fällt es schwerer, manchen leichter. Aber wenn Eltern sowas mit dir erlebt haben, wie ihr erlebt habt oder eure Freunde auch, das ist dann schon nochmal besonders schwer. Wie war das bei dir? Bist du dann gleich in die Uni gegangen?
Mit Hazel?
Ja.
Mit Emily? Da muss ich graben, das weiß ich gar nicht. Also ich glaube, man muss das auch so sehen. Wieder betreut ja ein Hundeleben lang. Mhm. Und es ist gerade nach der Zusammenführung, also nach dieser ganz intensiven 6- bis 8-wöchigen Zeit, dass man täglich im Kontakt steht. Das war natürlich auch von Situationen berichtet, so, keine Ahnung, die berüchtigte Begegnung im Park mit dem Rottweiler von nebenan oder so. Also da findet Begleitung und Beratung statt. Und gerade auch im ersten Jahr sind ja die Nachbetreuung sehr engmaschig gelegt, dass man einfach auch dran bleibt.
Erzähl mal was darüber, über die Nachbetreuung. Wie läuft das ab? So, wie oft ist man da? Telefoniert man da? Oder?
Also die Nachbetreuung findet tatsächlich immer im Ausbildungszentrum vor Ort statt, in Hümmerich. Man ist meistens so 2-3 Nächte vor Ort. Einen Tag braucht man immer, damit beide wieder ankommen. Und ja, dann geht es einfach darum zu schauen, wo steht ihr als Team? Und was braucht ihr vielleicht noch? Was können wir euch noch mit auf den Weg geben? Und letztendlich geht es immer darum, dass es dem Hund gut geht. Also auch da ein Stück weit zu schauen, geht es dem Hund gut in diesem Setting? Und aber auch, was muss man vielleicht ändern, damit das Team besser läuft, damit Dinge einfacher klappen? Oder gerade auch bei uns mit den Fortschreiten der Erkrankung, wo kann der Hund auch noch mehr unterstützen? Das sind Dinge, die wir uns hier erarbeiten in dieser Zeit. Oder Kinder, die in die Pubertät kommen. Ne? Also das sind ja auch wir. Die Hunde begleiten uns ja auch durch Lebensphasen.
Ja.
Und natürlich hat man mit 15 andere Themen als mit 25 oder mit 9. Und da ja, auch jedes so einzelne Team da abzuholen, wo es steht, das ist schon der... Ich glaube auch eine große Herausforderung.
Also für mich klingt es so, wir sollten mal so ein Ding aufmachen, Familie versus Vita. So jetzt, erzählt mal. Also Familie gegen, stell mir mal gegen Vita. Wo, was ist alles dabei? Ich meine, Vita ist doch da viel wichtiger. Na, nicht wichtiger, aber Vita nimmt doch da eine viel größere Rolle an.
Also wenn ich da bei Nina noch ergänzend sagen kann, hier ist natürlich im Rahmen der Nachbetreuung auch so, ne, wir werden immer in verschiedenen Gruppen zusammengewürfelt und es ist, wir lernen immer voneinander und miteinander und keiner wird verurteilt oder es ist nicht besserwisserisch. Es ist einfach, okay, ich gebe dir einen Rat und du kannst schauen, was du daraus machst. Für dich einfach ganz allein und jeder von uns, ob jetzt, sag ich mal, 30 oder 6, ist auf einem ganz anderen Entwicklungsstand, aber trotzdem kommen wir alle super miteinander aus, eben weil wir diese eine große Gemeinsamkeit haben. Und für mich ist es hier wie eine, also es ist sehr zu vergleichen mit Familie, aber trotzdem eine ganz andere Art von Familie. Also für mich ist das hier wie eine zweite Familie und ja, absolut nicht zu vergleichen mit meinem Leben in Köln.
Ist es hier unbekümmerter oder, sag ich mal, neutraler? Ist man hier...
Es ist so pur. Es ist so null aufgesetzt. Es ist nicht oberflächlich. Es ist einfach die Menschen, die hier sind. Darum geht's. Es geht um die Menschen, um die Hunde und die Beziehungen, die wir untereinander haben.
Krass, da
und es spielt keine Rolle. Das möchte ich nochmal sagen. Ja. Das finde ich selbst immer wieder ein Phänomen. Es ist einfach völlig sekundär. Ob du eine Krücke, einen Rollstuhl, eine Prothese oder whatever hast, es spielt keine Rolle.
Genau, und es ist auch egal, wie viel Hilfe du brauchst. Ob du Hilfe brauchst, um über die Wiese zu kommen oder Hilfe brauchst, um den Berg hochzukommen oder eben Hilfe brauchst beim Anziehen oder auch nicht, es ist völlig egal. Jeder bekommt hier die Hilfe, die er braucht und die benötigt wird, aber trotzdem lernst du jedes Mal, über dich hinauszuwachsen und vielleicht mal die Dinge auszuprobieren, ob du sie nicht doch selbst kannst. Und wenn jemand merkt, okay, derjenige kommt wirklich an deine Grenzen, wird dir auch, also bist niemals alleine, aber trotzdem entwickelst du dich weiter.
Ich glaube, ich hätte hier zum ersten Mal das Gefühl, wenn das andere auch Verständnis haben für meine Probleme, weil ich glaube, das stelle ich mir, und das wollte ich dich fragen. Als Mensch mit einer Behinderung stelle ich mir das so schwer vor, dass ich jetzt, wenn ich in der normalen Welt draußen wäre, meinen Freunden, die nicht eingeschränkt wären, ja, meine Gefühlswelt verständlich machen zu können. Ich würde immer sagen, ja gut, du hast vielleicht Mitleid mit mir oder du hast vielleicht, du bist empathisch, du kannst mit mir mitfühlen, du verstehst es. Aber richtig, was ich fühle, durchmache, wie ich mich auch mal vergleiche, obwohl ich das gar nicht will, ne, so, das ist ja alles in uns so drin, das kannst du wahrscheinlich gar nicht verstehen. Und das finde ich hier so toll, dass ich glaube, hier läuft ganz viel auch so ohne Reden und ne, einfach so, da ist einfach nur so pures Verständnis da. Und das macht's, glaube ich, auch so unkompliziert.
Es macht so, ja, es macht so, es bringt so eine Leichtigkeit in dieses ja eigentlich so schwere Thema.
Ja, es ist hier immer sehr emotionsgeladen, trotz alledem.
Ja, das stimmt.
Aber es ist sehr leicht und ich finde es so schwer, wirklich, ich finde es so schwer, es Außenstehenden zu erklären, wie es hier ist, weil es ist ein Gefühl, in dem du bist, wenn du hier hinkommst. Und es ist eine Blase, in der du bist und andere aus der Ferne in diese Blase mit reinzunehmen, ist so, so schwierig.
Also ich habe schon sehr, sehr oft gesagt, zu Freunden oder auch zu Familie, keine Ahnung, wenn ich auf der Party oder auf dem Geburtstag war oder wo man einfach, sag ich mal, so mit der anderen Welt in Kontakt kommt, Anführungszeichen, andere Welt. Ich wünschte mir, es wäre so einfach wie bei Vita, in Kontakt zu kommen.
Sind es
sich
auch
zu
die,
unterhalten. Ja, ja. Einfach als Mensch wahrgenommen zu werden.
Nicht dieses Problem zu haben, sich erklären zu müssen oder zu überlegen, was denkt der jetzt wirklich? Weil so manchmal, ich hätte so das Ding, dass die Leute sagen, ah ja, das ist ja so toll und haha. Und dann denke ich mir, was denkst du eigentlich wirklich? Weißt du so, das wäre mein größtes Problem, glaube ich.
Ja, oder sich auch zu über... Ich meine, in der anderen Welt muss ich mir immer überlegen, okay, wo ist die nächste Toilette, wo ich hingehen kann? Sind da Treppen, wo ich hingehen möchte? Wer zieht mir die Jacke an, wer zieht mir die Jacke aus? Also hier ist es auch, also in der anderen Welt ist es ein ganz großes Thema, erstens sich selbst zu akzeptieren und zweitens Hilfe anzunehmen. Aber wenn ich hier bin, ist immer jemand da, der mir hilft. Und das wird hier auch gar nicht so in Frage gestellt und du wirst auch nicht schief angeguckt, wenn du Hilfe brauchst. Und das ist ganz was ganz Selbstverständliches hier.
Wahrscheinlich werdet ihr sogar beneidet, weil ihr diesen tollen Hund habt, der euch hilft. Ja. Und ganz viele Menschen sagen natürlich auch, wow, krass, ne? Was war denn so, oder was war so, also wenn ihr nochmal in diesen Gedanken zurückgeht, also ihr habt jetzt den Hund, ihr seid immer wieder hier in Hümmerich bei Vita, ihr habt die anderen Teams da, ihr habt Kontakt, ihr freut euch auch an den Erfolgen der anderen, ihr korrigiert euch, ihr seid füreinander da, ihr habt Verständnis für eure Probleme und ihr spürt plötzlich, okay, fuck, Vita hat mein Leben komplett verändert. Was war, würdet ihr beide sagen, die größte Veränderung, die in eurem Leben stattgefunden hat? Was war die größte Veränderung, wo ihr gesagt habt, ja, das hätte ich mir so nie vorgestellt oder das war wirklich, das ist wirklich der Knaller gewesen, als ich das gespürt habe, was das gemacht hat in meinem Leben oder aus mir gemacht hat. Man hat immer so einen Moment, wo man denkt, das hätte ich jetzt nicht gedacht, geil, super. Hätte ich mir vorher nicht vorstellen können. War vorher nicht möglich.
Ich hätte mir einfach nicht, also ich sitze ganz oft hier, ganz oft hier und frage mich, Frieda, ganz ehrlich, ich würde so gern laufen können in manchen Situationen. Aber dann denke ich mir so, ja, und was hättest du dann? Dann könntest du laufen, super. Hättest du niemals Vita kennengelernt, dann hättest du niemals diese Menschen hier kennengelernt, niemals diese Hunde kennengelernt und niemals all diese Erfahrungen gemacht und diese Entwicklung durchgemacht. Und ja. Da denke ich mir dann wieder so, ja, mein Leben im Rollstuhl ist manchmal echt, Entschuldigung, der Ausdruck, aber echt scheiße und ich habe manchmal echt mit mir zu kämpfen. Aber das, was ich im Gegenzug hier bekommen habe, ist viel zu groß, als dass ich es freiwillig einfach aufgeben würde.
Laufen wird total überbewertet.
Definitiv.
Frieda, definitiv. Und ganz ehrlich, wie viele Menschen können laufen und denken gar nicht drüber nach, dass es eigentlich ein Geschenk ist, laufen zu können,
ja. Und
machen es nicht. Ja? Hocken rum und ne, leben unter ihren Möglichkeiten, sage ich mal. Aber ihr lebt, obwohl ihr nicht laufen könnt, über euren Möglichkeiten. Ihr seid über eure Möglichkeiten ja hinausgewachsen. Ja? Ich glaube, das ist so ein ganz tolles Ding. Ist dir auch noch was eingefallen, Nina?
Ja, absolut.
Ach, gut, also, gut, dass du vorgelegt hast, Frieda.
Zum einen natürlich erstmal wirklich auch der Blick auf Behinderung und auf Krankheit, der hat sich fundamental verändert. Was macht einen Menschen wertig und worum geht's eigentlich? Und auch einfach dieses, also was die Hunde uns ja vor allen Dingen lernen. Und da möchte ich auch nochmal den Blick auf die fortschreitende Erkrankung legen, das Leben im Hier und Jetzt und das Glück im Hier und Jetzt wahrzunehmen und zu spüren und zu fühlen und aufzusaugen. Und das lebt uns die Hunde vor. Und ich sage jetzt mal, in einer Situation, wo du zurückschaust und denkst, das konnte ich noch und der wollte ich werden. Und wo du in die Zukunft schaust und denkst, oh mein Gott, wie geht's weiter? Da bleibt erstmal nicht viel anderes als Sorgen und Schwere und Ängste. Aber wenn ich meine Hand ausstrecke und dieses schwarze, weiche Fell fühle und wenn ich sehe, wie, du hast es selber miterlebt, ja, ich habe es vorhin doch gesagt, man kann einfach keine schlechte Laune haben, weil sie geben dir alles. Und also auch da so grundlegend auch einfach die Einstellung zum Leben, zur Natur, raus, draußen zu sein, das habe ich alles von dir mitgenommen. Das sind wirklich grundlegende Dinge.
Das finde ich wunderschön, dass du das sagst, weil ich das total gut nachvollziehen kann, weil mir das ja auch so geht. Ne? Also ohne um das jetzt in dieser Intensität schmälern zu wollen oder so, aber ich habe ja auch durch die Hunde plötzlich auch und die Arbeit mit den Hunden eine andere Einstellung zum Leben bekommen. Ja. Weißt du, einfach
man entwickelt andere Normen und Werte. Ne?
Und man entwickelt andere Prioritäten. Und man sagt halt, ach, es ist einfach schon toll, wie der sich jetzt da wälzt auf dem Boden und wie schön das ist im nassen Gras, ja. Und die Natur ist so schön und man spürt wirklich diesen Reif, diesen kühlen Raureif auf der Wiese und der Hund stürzt sich da rein, weißt du, und ich kann das richtig mitfühlen. Oder man lebt einfach so mit der Natur und mit den Jahreszeiten und man lernt so diese kleinen Dinge auch, diesen Blick zu schätzen, wenn dir dieser Hund einfach dich so in seine Seele gucken lässt, wenn er dich tief anschaut und.
Ich glaube, man nutzt auch viel, viel mehr seine Sinne. Also alles, was uns zur Verfügung steht. Ja. Und Frieda hat es eingangs so gesagt, unser Leben besteht so sehr aus diesem Hinterherhasten, dieses und next und next und next. Und die Hunde, es ist so ein Stück Pauseknopf.
Ja, das einzig Traurige daran ist, dass Hunde im Vergleich zu uns Menschen im Zeitraffertempo altern. Ne? Und habt ihr irgendwann mal während dieser Zeit darüber nachgedacht, dass irgendwann mal dieser berühmte schwarze Tag kommen wird, wo sie einen verlassen müssen? Also, oder hat man das, verdrängt man das? Oder seid ihr da von Vita sogar vorbereitet worden?
Ich muss so sehr darüber schmunzeln, weil ich nie in dieser, also diese Phase ist noch nicht allzu lange her, es ist Februar 2021
gewesen.
Können
wir da schon drüber reden? Ist das okay für dich?
Ja, ja, voller Stolz kann ich darüber reden. Nein, weil Fellow mich einfach zu dem gemacht hat, was ich bin. Und für mich, wenn ich über ihn rede, ist es mit Traurigkeit gefüllt, ja. Aber ich bin mehr so mit Dankbarkeit und Glück und Liebe. Und weil dieser Hund hat mir gezeigt, was bedingungslose Liebe ist. Ich wusste vorher nicht, was es bedeutet, geliebt zu werden, und zwar zu 1000% geliebt zu werden. Aber all das hat mir dieser Hund gelehrt, und deswegen erzähle ich eher aus Stolz über ihn und nicht durch die Traurigkeit. Also ich werde nicht von Traurigkeit geleitet, auch wenn der Tag, an dem es passiert ist, der schwerste Tag in meinem Leben war. Aber ich muss so darüber schmunzeln, weil ich habe Nina so oft heulend angerufen und habe gesagt, Nina, ich weiß nicht, wie ich weitermachen soll, und ich weiß nicht, wie ich es aushalten soll und was ich ohne ihn machen soll. Und ja, aber hier wirst du, von allem wirst du dadurch getragen. Und du hast immer das Gefühl, dass du bist hier sicher und du bist hier verwurzelt und du kannst die Hilfe annehmen. Ja, es hat, genau,
es hat seinen Raum. Platz. Es geht nicht eben nur um schön und Glück und toll, sondern auch das hat Platz. Auch die Trauer, auch die Angst. Man muss das ja auch sehen, wir kommen als Teams in unterschiedlichen Ausbildungsphasen hier zusammen. Und natürlich ist Tod, ich meine, Vita ist jetzt dieses Jahr 21 Jahre alt. Hunde werden im Durchschnitt, sagen wir mal, 12 bis 15. Das ist ein Thema, was uns seit vielen Jahren begleitet. Wir haben quasi die erste Generation an Hunden inzwischen verloren.
Ja,
und das kriegen wir Teams,
glaube ich.
Wir Teams und natürlich auch Yoga-Teams auch mit. Von daher ist es sehr früh auch ein Thema, was hier offen behandelt wird. Und es ist fast bei ganz vielen Teams auch so gewesen, dass sie ganz bewusst nach dem Tod ihres Sohnes den Weg hier hingesucht haben, also in die Gemeinschaft. Ich glaube, das kann ich für uns beide sagen. Wir haben beide, obwohl unser Hund verstorben ist, hat sich nichts am Kontakt und auch nicht an der Intensität des Kontaktes verändert. Obwohl vielleicht noch gar nicht unbedingt klar war, gibt es einen neuen Hund oder wo geht die Reise hin? Also, und das beobachten wir jetzt gerade auch wieder bei anderen Teams, die ihren ersten Hund verloren haben. Wo einfach auch so ein Findungsprozess ist und wo der eine vielleicht schneller an dem Punkt ist zu sagen, boah, ohne geht's gar nicht. Und der andere vielleicht sagt, boah, das ist gerade nicht die richtige Zeit. Vielleicht in einem Jahr, aber darf ich trotzdem wiederkommen? Und das hat eben Platz und das ist so, ja, wertvoll.
Das ist das, was Tatjana mal sagt. Wir werden erstens ein Hundeleben lang betreut, aber eben auch darüber hinaus. Und das ist der Punkt, du wirst nicht einfach, wenn der Hund über die Regenbogenbrücke gegangen ist, was sehr, sehr, sehr schwer ist und nicht zu unterschätzen, wirst du nicht einfach fallen gelassen wie so eine heiße Kartoffel, sondern du wirst, ja, angenommen und getragen eben.
Ich glaube, das ist ganz toll, dass Vita so ein geschützter Raum auch dann ist, ne, für diese ganzen Gefühle, die da kommen. Ja, das ist ja eure Gefühle. Das ist ja nicht nur Trauer, das ist vielleicht auch Enttäuschung, vielleicht auch Wut, Ratlosigkeit. Ich meine, musstet ihr denn euer Leben nicht komplett umstrukturieren erstmal ohne Hund? Was war denn das Schwierigste da in dem Moment?
Für mich war es das Alleinsein. Das war für mich das Schwierigste. Ich hatte so große Angst vorm Alleinsein und habe mir jedes Mal gedacht, scheiße, dann bin ich alleine. Ich bin einfach allein. Und jetzt, weil ganz ehrlich, ich kann mich an die Zeit ohne Hund, also wie es war vor Fellow, mit von, sag ich mal, 3 bis 6 kann ich mich überhaupt nicht mehr, diese Zeit ist ausgelöscht aus meinem Kopf und für mich ist diese Zeit nicht mehr existent. Deswegen konnte ich mir ein Leben ohne Hund nicht vorstellen. Das war auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich brauche so schnell wie möglich wieder einen Hund. Weil ich ertrage es alleine nicht. Ich ertrage diese Stille nicht und ich ertrage dieses, ich hänge da in meinem Loch und komme nicht raus. Ich ertrage es Es geht nicht. Du hast auch plötzlich hast du einfach keine Aufgabe mehr. Weißt du, du weißt nicht mehr, wie strukturiere ich jetzt meinen Tag? Was mache ich jetzt als nächstes? Vorher hattest du mindestens 3 Fixpunkte. Du wusstest, okay, ich gehe morgens einmal raus und ich gehe mittags einmal raus und abends wieder raus. Das waren schon mal 3 Fixpunkte, die dir ja durch deinen Alltag geholfen haben und die sind einfach weggebrochen. So, deswegen war für mich das Schwierigste.
Für mich war es tatsächlich auch die Stille und die Routinen, die weggefallen sind. Also diese leere Wohnung, dieses, ich weiß nicht, wie lange ich doch das Trapsen im Ohr hatte. Das war ganz fürchterlich. Oder das Schlabbern am Wassernapf, ja. Ganz zu schweigen eben von den Routinen, die Frieda beschreibt. Was aber wirklich dann der absolute Killer war, war Corona. Also Abby ist 2019 im September verstorben, im Februar ging's los. Und das war einfach ein Albtraum. Also kein Kontakt, also wir sind Hochrisikogruppe, ich glaube, das erklärt sich von selbst. Kein Kontakt zu Freunden, nicht zu Familie, keine Treffen außerhalb. Und das war wirklich eine schlimme Zeit.
Stell mir vor, als du am Anfang erzählt hast, wie es dir ging, bevor du hierher gekommen bist, erinnert mich das jetzt so ein bisschen so, weil das ist wie so ein Flashback eigentlich, ne? Und man sitzt da und denkt sich, Gott, deswegen, ich bin Reset, wieder zurück auf Anfang.
Ja, du weißt auch erstmal nichts mehr mit dir anzufangen.
Ja.
Denkst also, weil es ist, also für mich ist ja der wichtigste Teil einfach in meinem Leben weggebrochen. Natürlich denkt man sich ab und zu so, oh, es regnet gerade, schön, ich muss mal nicht raus, obwohl es regnet, aber irgendwie, der Teil, wo es dir fehlt, ist viel größer.
Und was ich auch krass fand, war einfach auch wieder die Erfahrung, auch so ein Stück weit diese Trennung, weil dein Gegenüber, was vielleicht nicht zu diesem Universum, zu diesem Vita-Universum gehört, das einfach auch so sehr, sehr schwer nachvollziehen kann, was da dir wirklich auch genommen wurde. Natürlich, ja, genau, natürlich ist es dein Hund und ich sag mal, das versteht die Allgemeinheit auch, aber so wirklich das zu fühlen, was das bedeutet, was für eine Tragweite das hat, das können, glaube ich, nur die wenigsten.
Ist ja ganz schwer, glaube ich, auch nachzuvollziehen, wenn man da gar nicht so diese ganzen Erlebnisse auch gehabt hat. Aber ihr habt euch trotzdem beide schnell für einen neuen Assistenzhund beworben. Frieda, die ist jetzt mit Aiden mitten in der Zusammenführung. Ja, erzähl mal, wie ist es mit Aiden, beziehungsweise wie ist Aiden?
Wie ist Aiden? Oi. Also absolut im positiven Sinne, ne? Ich liebe diesen Hund und ich weiß nicht, ob es lieb... Doch.
Ist genauso verrückt wie du.
Ja, also er ist sehr, sehr, sehr dickköpfig, aber ja, keine Ahnung, er lässt mich neue Blickwinkel sehen und neue Herangehensweisen finden und neue Herausforderungen leben und über mich hinauswachsen.
Über dich hinauswachsen, wie ja. Muss ich das verstehen?
Naja, Fellow war halt eher, also... hatte nicht so einen hohen Trieb wie Aiden und war auch dickköpfig, aber nicht so dickköpfig wie Aiden. Und Aiden, der sitzt dann da und denkt sich so, nö, mach ich jetzt erstmal nicht. Überleg dir immer schön was anderes. Weil es ist
genau so ist es. Du kennst es.
Ist so. Es ist ja so, dass du, keine Ahnung, 12,5 Jahre habe ich in meinem Muster gelebt, ja? Irgendwann waren Fellow und ich wie so ein altes Ehepaar. Und es lief einfach. Wir mussten nicht mehr viel miteinander reden und es hatte sich so eingespielt und jeder wusste vom anderen, ne? So, das mag er nicht. Und jetzt ist aber so, nur weil das mit dem alten Hund vielleicht so geklappt hat, wie du es immer gemacht hast, heißt ja nicht, dass mit dem neuen Hund auch so funktioniert.
Haben wir schon gelernt, jeder Hund ist anders.
Genau, und dann musst du deinen Blickwinkel erweitern, über den Tellerrand hinausschauen und dir überlegen, okay, wie geht es anders? Und erstmal musst du dich auch darauf einlassen, eine neue Bindung einzugehen. Man stellt sich das immer so einfach vor, ne? Aber das ist auch ein Prozess, der überaus emotional ist.
Ich denke, man vergleicht doch bestimmt auch immer mit dem Ersthund, oder?
Ja, obwohl man sich immer einredet, nein, man vergleicht nicht.
Aber man macht es schon. Ist ja wie in der Partnerschaft auch.
Natürlich,
oder?
Vor allem natürlich da, wo es nicht so gut klappt. Ne? Ja. Natürlich ist das so.
Da denkt man sich dann auch so, ja, oh, mit dem und dem hätte das jetzt aber geklappt. Wieso klappt es mit dir nicht, Mann?
Nein, also so die, halt. Die Öffnung für das Neue und für das Andere, das ist schon eine Herausforderung am Anfang. Das kann ich auch nur bestätigen. Das war gar nicht so einfach, sich einzulassen. Und von seinen vorgefertigten Mustern einfach auch wegzugehen, ne? Und zu sagen, okay, nee, läuft so nicht.
Aber an deiner Seite ist ja jetzt Hazel. Ich streichel gerade ihren Bauch.
Ja, sie freut sich ganz doll.
Ein schwarzes Labrador-Mädchen. Klein, ganz...
Aber sehr schnell.
Ja, ihr seid jetzt ein Jahr ungefähr ein Team, ne? Haben die Erfahrungen, die du am Anfang gemacht hast mit deinem ersten Hund, haben dir die jetzt bei geholfen? Also konntest du Sachen schon viel mehr, sage ich mal, schneller umsetzen mit Hazel, als du es am Anfang machen konntest?
Ja und nein. Also natürlich ist das Wissen aus 12 Jahren Hundepartnerschaft da und ich glaube auch, man hat auch eine andere Metaebene, mit der man vielleicht auch auf so eine Zusammenführung schaut. Aber doch mal, es ist eine ganz andere Persönlichkeit. Es ist ein Hund mit ganz anderen Stärken und Schwächen. Und das Ganze, wie du hast es vorhin so schön gesagt, triggert sich ja auch gegenseitig, ja. Und Hazel führt mich an ganz, ganz andere Themen heran, als es Emily getan hat. Und ich glaube schon, dass wir auf das Wissen, was wir haben, zurückgreifen können, dass es auch vieles einfacher macht. Ich glaube aber auch, dass es gerade auch mit einem neuen Hund ganz viele Situationen gibt, wo du dieses ganze Wissen einfach über Bord werfen musst und dich einfach nur einlassen musst. Einlassen, weil es geht nur übers Fühlen. Übers Fühlen und übers Miteinander und sich sehen und beides auch da sein lassen, eben auch die Schwächen.
Ja, genau, und sich auch, also das zu akzeptieren, dass jetzt was Neues anfängt und dass eben nicht alles mit einem Fingerschnipp wieder funktioniert und auch die Schwächen vom anderen nicht sich darüber zu ärgern, sondern es anzunehmen und sich zu überlegen, hey, okay, wie kann ich damit arbeiten? Und wie kann ich dich aus der Reserve locken, damit wir zwei noch schöne 12 Jahre miteinander haben? Und irgendwann hat man immer diesen Klick-Moment, aber es dauert.
Der Knoten, der platzen muss. Wir reden immer vom Knoten, der platzen muss.
Ja.
Ich finde es halt irgendwie so schön, gerade weil bei Frieda ist es ja so, jetzt mit Aiden. Aiden ist ja auch so, hat ja auch Hummeln im Arsch sozusagen. Ich sag auch Hummeln im Arsch, aber du bist ja auch so ein bisschen so, ja, lustig, schnell, ja, laut und so, ja.
Also man kann sagen, Aiden hat auf jeden Fall mehr Hummeln im Arsch als Fellows hatte.
Auf jeden Fall. Aber jetzt kommt die Spiegelung. Jetzt pass auf. Wieso? Ja. Jetzt, was kannst du denn jetzt da lernen aus dem Umgang mit Aiden? Weil im Grunde, wenn ihr beide so hektisch seid, wird das ja nicht funktionieren.
Nein,
also
Aiden ist nicht so hektisch wie ich.
Also du musst jetzt ruhiger werden. Da, wo du vielleicht Fellow mehr motivieren musstest,
genau,
oder?
Also, wir hatten am
Wochenende... So, wo ist jetzt der Ansatz? Erzähl mir.
Pass auf, wir hatten am Wochenende ein Dummy-Seminar.
Aha.
Und ich habe mit Fellow nie so das Dummy gemacht. Also Dummy ist ja nachempfundene Jagdarbeit, das heißt, wir arbeiten mit dem Hund, mit den Hunden mit einem Sandsäckchen und werfen das und schicken den Hund dann darauf. Das ist quasi unser gemeinsames Hobby. Und bei Fellow musste ich immer ganz viel reingeben und ganz viel pushen und ganz viel motivieren, weil er nach 30 Sekunden, total liebevoll gemeint, weil er nach 30 Sekunden eigentlich schon wieder vergessen hatte, was er überhaupt machen sollte. Und da war halt dann das Gänseblümchen oder die Biene neben ihm interessanter. Und ich habe auch immer nur, also Tatjana gibt den Hunden ja ein Basiswissen mit. Und ich habe in der Dummy-Arbeit immer nur mit dem Basiswissen, was Tatjana ihm schon mit auf den Weg gegeben hatte, gearbeitet. So, und jetzt hatten wir am Wochenende dieses Dummy-Seminar. Und der das Dummy-Seminar mit uns gemacht hat, hat zu mir gesagt, werd mal ruhiger und setz deine Kommandos bewusster ein und rede nicht so viel um den heißen Brei herum. Für mich super schwer, weil ich rede einfach gern und ich rede auch super viel und ja, ich könnte das ein oder andere Mal auf jeden Fall mehr an mir arbeiten, aber einfach bewusster damit umzugehen und mir zu überlegen, okay, was ist jetzt wirklich notwendig, was braucht der Hund? Und einfach, früher war Fellow derjenige, der mir meine innere Mitte gegeben hat, jetzt muss ich manchmal für Aiden,
genau,
die Sicherheit sein. Früher hat meine Mutter Fellow die Sicherheit gegeben, jetzt bin ich aber alt genug, das selbst zu tun.
Ist das nicht eine wunderschöne Spiegelung? Ist das nicht ein wunderschöner Moment? Oder endlich mal, sag mal, das ist in dein Leben gekommen aus Zufall oder weil du das jetzt auch gebraucht hast, weißt du? Ich denke mal, Aiden ist jetzt auch bei dir durch dieses Matching, weil sie auch weiß, du bist jetzt auch in der Lage dazu, bewusster auch mal runterzufahren, mal zu dir zu finden, ne? Mhm. Und das ist natürlich, das ist ein mega Geschenk eigentlich, ja? Das finde ich mega cool, weil du bist jetzt ja, du wirst immer reifer, ja? Man wird immer reflektierter, du kannst es jetzt auch vergleichen und das finde ich auch so toll. Ihr habt ja beide gesagt, Tatjana Kreidler, also Mastermind und eure Mentorin natürlich, auch Mastermind klingt immer so nach James Bond, ne? Also die hat euch diesen ganzen Weg letztendlich auch begleitet und hat euch das alles mit auf den Weg gegeben. Ihr habt wahrscheinlich wahnsinnig viel über euch selber auch gelernt, ja? Wenn ich die jetzt nicht kennen würde, wie würdet ihr sie beschreiben?
Nina, ich überlasse dir das Feld, weil das ist wirklich umfangreich.
Tatjana ist eine sehr leise Person. Sie beobachtet sehr, sehr viel. Ist nicht der Mensch der großen Worte. Oft reichen schon Blicke oder Gesten. Sie hat eine unfassbare Talent mit Hunden umzugehen. Ist unglaublich. Du hast es vorhin gesehen, dass diese 8 Hunde an ihr kleben und einfach da sind. Sie ist absolut verbindlich. Das ist auch etwas, was wir Teams hier, glaube ich, alle sehr schätzen. Also sie steht zu ihrem Wort. Sie ist da, wenn wir sie brauchen. Aber, das aber sage ich auch, sie treibt dich auch aus deiner Komfortzone raus. Mhm. Und die macht dir auch Feuer unterm Hintern. Und das ist auch nicht immer nur schön.
Und sie hält dir auch wie ein Hund einen Spiegel vor. Manchmal denkst du, die Frau kommt auch, schon mal. Weißt du?
Und das Feuer, das sie dir macht, ist kein kleines Lagerfeuer, nein, sondern das ist schon ein richtiger Buschbrand. Ja?
Aber sie geht auch mit dir da durch. Mhm,
toll.
Also sie wirklich, nimmt dich an die Hand und sagt, komm, machen wir schon.
Also die Menschen, die den Podcast hören, Holy Dog, das sind ja alles Menschen, die Hunde lieben. Was würdet ihr denen für einen Rat geben, als echte Hundeexperten? Ihr seid Hundeexperten fürs Zusammenleben mit ihren Fellnasen. Was muss ich tun, damit mein Hund bei mir glücklich ist?
Achtsam sein, den Hund lesen können. Was aber Zeit braucht, das muss man lernen, weil ich dachte, ich könnte Hunde lesen, ja? Dachte ich. Aber es war ganz anders zu lesen, als Aiden jetzt zu lesen ist. Und da muss man sich erstmal reinfuchsen. Deswegen achtsam sein, den Hund lesen und ihm mit Wertschätzung und Respekt gegenübertreten und ihn nicht für dumm verkaufen, weil die sind nicht dumm. Und die merken ganz, ganz, ganz viel. Und ja, ich glaube, Vertrauen, Sicherheit, da hat man schon echt.
Bin ich für den Fun Fact hier zuständig? Ich würde sagen, habt Spaß.
Ja, das auch.
Seid pur, seid echt und seid vor allen Dingen achtsam für das unglaubliche Geschenk, was sie uns anbieten. Und das ist einfach eine absolut bedingungslose Begleitung und zur Seite stehen. Und seid
offen.
Seid bewusst in diesem Moment, da sind wir wieder bei diesem Hier und Jetzt, seid nicht schon bei der Hausarbeit, bei dem Next to Do im Job, sondern widmet ihm das, was ihr verdient habt, nehmt ihr eure volle Aufmerksamkeit und dann legt sie dir die Welt zu Füßen.
Handy weg beim Gassi gehen. Yes. So, oder?
Genauso wie Handy weg am Steuer, ne?
Genau. Peppa, ja. Ich muss mich echt bei euch bedanken. Es war wunderschön. So eine Stunde, die geht so schnell vorbei. Ihr habt so viele persönliche Dinge über euch erzählt. Ihr habt uns so ein bisschen in eure Gefühlswelt eintauchen lassen. Das ist ganz was Besonderes. Vielen Dank. Und,
danke, dass wir Teil sein durften.
Ja, immer.
Danke für deinen tollen Podcast.
Das war mein erster Podcast, den ich aufnehmen durfte. Vielen Dank, dass es mit dir sein
Ja, gerne. Gerne, war. gerne. Alles Gute für euch.
Vielen Dank. Und ich glaube, Aiden und ich sind auf einem guten Weg und haben eine wundervolle Begleitung durch Teams, durch Tatjana, durch meine Mama, die einen wunderbaren Job leistet. Und ja.
Und auch Hazel natürlich, ne, wird auch, das ist alles ja wunderschön. Also habt's wirklich also ganz, ganz viel Erfolg weiterhin. Und ich hoffe, wir machen mal nochmal eine neue Folge zusammen. Ja?
Auf jeden Fall.
Alle guten Dinge sind 3, ne?
Ja, ne?
Danke
euch. Ich auch. Ciao. Auf jeden Fall am
Danke
Start.
Dir.
Tschüss.
Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.